Karl May, die Liebe des Ulan. Kapitel 109. Seit den letzterzählten Ereignissen war eine Reihe von Jahren vergangen. Noch lebte Hugo von Königsau, der einstige Liebling des alten Feldmarschalls Vorwärts, in stiller Zurückgezogenheit auf seinen beiden nebeneinander liegenden Gütern. Er genoss an der Seite seiner treuen Margot ein Glück, wie es nur wenigen Irdischen beschieden ist. Ein einziges Mal wurde dasselbe getrübt, als Margots Mutter, Frau Richemont, starb. Wäre außerdem eine Trübung desselben möglich gewesen, so hätte das nur dadurch sein können, dass er sich noch immer mit jener leeren, dunklen Stelle beschäftigte, welche infolge des empfangenen Hiebes in seinem Gedächtnisse zurückgeblieben war. Fast so alt geworden wie der treue Kutscher Florian Ruprechtsberger, der ihm aus Jeannette nach Preußen gefolgt war, saß er mit diesem stundenlang beisammen, um über diesen unaufgeklärten Punkt zu verhandeln. Aber vergebens. Denn es war und blieb ihm unmöglich, sich auf den Ort zu besinnen, an welchem er die Kriegskasse vergraben hatte. Wenn dann Margot dazu kam, so ahnte sie stets, welches der Gegenstand des Gesprächs gewesen war. Sie legte ihm den Arm um den Nacken und meinte dann gewöhnlich in bitterem Tone: »Ich vermute, dass du wieder über diese böse Kriegskasse nachgedacht hast. Ist es nicht so, lieber Hugo?« »Leider ja«, pflegte er dann entweder trübe oder ärgerlich zu antworten. »Lass das doch endlich auf sich beruhen. Wie oft habe ich dich schon darum gebeten, und doch willst du mir nicht diesen einzigen Gefallen tun. Ich möchte wohl gern, das darfst du mir glauben, aber wenn der Gedanke kommt, so habe ich doch nicht die Macht, ihn von mir zu weisen. Es ist aber überflüssig und vergeblich. Selbst wenn du dich auf den Ort besinnen könntest, dürftest du den Schatz ja doch nicht haben. Warum nicht, meine Liebe? Weil die Kasse eine französische ist. Ihre Aneignung würde ja Diebstahl sein. Anders wäre es allerdings, wenn sie deutsches oder überhaupt Eigentum der Verbündeten gewesen wäre. Ich kann dir nicht Unrecht geben, aber wenn wieder einmal ein Krieg zwischen den Deutschen und Franzosen ausbrechen würde, wenn wir jene Gegend okkupierten, dann hätten wir das Recht, uns der Beute, welche uns damals entgangen ist, zu bemächtigen. Hoffen wir nicht, dass ich jene Zeit des Blutvergießens wiederhole. Ich stimme dir bei, aber auch unter den gegenwärtigen Verhältnissen würde es vorteilhaft für mich sein, wenn ich mich auf den Ort besinnen könnte. Ich könnte eine bedeutende Gratifikation von Frankreich verlangen, wenn ich anzugeben vermöchte, wo eine solche Summe zu finden ist. Lass das gut sein, lieber Hugo. Wir sind ja nicht in der bedrängten Lage, einer Gratifikation zu bedürfen. Auf diese Bemerkung pflegte der alte Rittmeister nicht zu antworten. Er tat, als sei er beruhigt, aber im Stillen sann und grübelte er weiter. Margot hatte sehr recht, wenn sie sagte, dass sie sich nicht in einer bedrängten Lage befänden. Ihre beiden Güter brachten ihnen ein, was sie brauchten. Übrigens hatte sie ja den großen Meierhof Jeannette von der verstorbenen Baronin de Saint-Marie geerbt. Diesen Besitz hatte sie im Laufe der Jahre sehr verbessert und dann einem tüchtigen Pächter übergeben. Er stand jetzt viel höher im Werte als vorher, obgleich sie dort, da der Hof ja in Frankreich lag, sich nur äußerst selten sehen ließen. Ihr Sohn Gebhard war glücklich aus Afrika zurückgekehrt. Er hatte seine Forschungen veröffentlicht und sich dadurch einen ehrenvollen Ruf erworben. Das veranlasste ihn, auf diesem Felde weiterzuarbeiten. Er nahm zunächst Urlaub, um sich an weiteren Expeditionen zu beteiligen, welche ihm neue Ehren einbrachten. Darum kam er endlich um seinen Abschied ein. Da nicht die mindeste Aussicht auf einen Krieg war, so konnte er dies, ohne sich eine Blöße zu geben oder einen unwürdigen Verdacht auf sich zu laden. Er erhielt ihn sofort, da man gar wohl wusste, dass er dem Allgemeinen durch seine jetzige Tätigkeit weit mehr Nutzen bringe, als wenn man ihn auf eine enge Garnison beschränke. Und so war er von da an im Dienste der Wissenschaft oft lange Zeit von seinem Vaterlande abwesend. Ida de Ralliant war seine Frau geworden. Sie liebten sich von ganzem Herzen und fanden in ihrer Ehe ganz dasselbe Glück, welches Gebhards Eltern in ihrer Vereinigung gefunden hatten. Freilich sah Ida es nicht gern, dass Gebhard so oft und lang von der Heimat entfernt war. Aber sie freute sich seines Ruhmes und fühlte doppelte Seligkeit, wenn er einmal zu ihr zurückkehrte. Während er in fernen Zonen weilte, fand sie ja Trost bei den geliebten Schwiegereltern, und als sie nun gar die Wonne hatte, erst einen Sohn und dann später auch eine Tochter zu haben, so pflegte ihr die Zeit des Wartens nicht mehr so lang zu werden wie früher. Ihr Sohn war Richard genannt worden. Vater und Mutter hingen in vereinter Liebe an ihm und dem kleinen Schwesterchen, und doch schien es beinahe, als ob ihre Zärtlichkeit von derjenigen der Großeltern fast noch überboten werde. Natürlich erhielt der Knabe die Bestimmung, einst Offizier zu werden, und seine Erziehung erhielt eine strenge, nach diesem Ziele visierte Richtung. Bei der reichen Begabung, durch welche er sich auszeichnete, brachten die Bemühungen seiner Großeltern, Eltern und Lehrer überreiche Früchte, und es ließ sich hoffen und erwarten, dass er einst dem Stande, für welchen man ihn bestimmt hatte, alle Ehre machen werde. Während so die Familie Königsau sich eines reinen und beinahe ungetrübten Glückes erfreute, zog sich im Südwesten von ihnen eine schwere Wetterwolke gegen sie zusammen. Napoleon III. War erst Präsident und dann Kaiser von Frankreich geworden. Dieses Ereignis kam zweien sehr gelegen, welche bisher vergeblich auf eine erfolgversprechende Gelegenheit gewartet hatten, ihre Pläne in Ausführung zu bringen. Kapitän Richemont und sein Verwandter und Adoptivsohn, welcher sich in Afrika Ben Ali genannt hatte. Sobald der Neffe des Onkels Kaiser geworden war, ließ sich annehmen, dass für alle diejenigen, welche an den Traditionen des ersten Kaiserreiches festgehalten hatten und Anhänger des Kaisers gewesen waren, nun endlich die längst ersehnte Zeit gekommen sei, sich geltend zu machen. Und sie hatten recht. Der Neffe, welcher keineswegs den gewaltigen Geist des Onkels hatte, suchte doch ein Porträt desselben zu sein. Er schmeichelte sich, in seine Fußstapfen treten zu können, und war doch nichts als ein Nachäffer der äußeren Eigentümlichkeiten und Gepflogenheiten des großen Korsen. Aber der Stand der Dinge in Europa war ihm günstig. Das Flittergold seiner Krone schien echtes Metall zu sein, und die Glasflimmern, mit denen er sich schmückte, warfen einen Glanz, welchen man für die Brillanz echter Diamanten hielt. Hatte der Onkel durch die Gewalt seines Genies sich zum Schiedsrichter der halben Welt gemacht, so gelang es dem Neffen, durch verschlagene Taschenspielerstückchen, die Völker und sogenannten Diplomaten zu täuschen. Man staunte, man war verblüfft, man bewunderte ihn sodann, und das war es ja, was er beabsichtigte. Denn vom Angestaunt und bewundert werden bis zur wirklichen Herrschaft ist ja nur ein kleiner Schritt, und diesen Schritt zu tun, säumte er nicht. Hatte Napoleon es verstanden, das Genie zu sich emporzuziehen, selbst wenn er es in der niedersten Klasse des Volkes zu suchen hatte, so äffte ihm auch hier der Neffe nach, indem er es nicht versäumte, sich Kreaturen zu schaffen, welche er für geeignet hielt, zu dem falschen Glanze seines Throns einen kleinen Strahl hinzuzufügen. Welchen Wert diese Männer hatten, zeigte sich erst, als dieser Thron zusammenbrach. Und vielleicht gab es nur zwei Männer, welche diesen Wert oder vielmehr Unwert erkannt hatten und richtig zu beurteilen verstanden. Bismarck und Moltke, welche es ja waren, unter deren Fausthieben der ganze Kartenbau des Kaiserreiches später zusammenfiel. Seit einiger Zeit gehörte zu jenen Günstlingen des Kaisers und der Kaiserin ein Mann, der uns bereits begegnet ist, nämlich Graf Jules Rallion, welcher zu wenig Ehre besessen hatte, auf die Forderung Gebhards von Königsau mit der Waffe in der Hand zu antworten. Er war damals feig entflohen, hatte sich aber nach Gebhards Entfernung sofort wieder eingefunden, um seine Bewerbung um seine Cousine Ida fortzusetzen. Er war aber mit Verachtung zurück- und zurechtgewiesen worden und hatte mit Grimm sehen müssen, dass der Deutsche seine schöne Verwandte als Frau in sein Vaterland führte. Seit jener Zeit hasste er Königsau noch mehr als früher, und dieser Hass erstreckte sich auch auf Kunz von Goldberg, welcher es verstanden hatte, die zweite Cousine und ebenso auch die alte, strenge Tante zu gewinnen. Wie gern hätte er sich an diesen beiden Deutschen gerächt. Aber leider fand sich keine Gelegenheit dazu, und eine solche herbeizuführen, dazu war er nicht mutig oder erfinderisch genug. Obgleich ihm diese beiden Eigenschaften entgingen, gelang es ihm dennoch, sich bei Hofe einzubürgern. Eine Grafenkrone gibt Relief genug, um die Blicke von Schwächen abzuziehen, welche nicht geeignet waren, den Träger dieser Krone zu Ehren zu bringen. Infolge seines untertänigen Wesens und anderer negativer Eigenschaften, welche aber von einem glanzsüchtigen Fürsten lieber bemerkt werden als positive Vorzüge, wusste er sich besonders in die Gunst der Kaiserin einzuschmeicheln, und bald war es allgemein bekannt, dass die Stimme des Grafen Rallion das beste Mittel sei, sich das Kaiserpaar geneigt zu machen. Kapitän Richemont hörte davon. Schlau und rücksichtslos wie er war, fand er bald Gelegenheit, sich dem Grafen auf seine verbindende Weise nützlich zu machen. Er erhielt Zutritt in dessen Gemächer, und seiner diabolischen Natur wurde es nicht schwer, bald einen gewissen Einfluss auf den schwachen Günstling zu gewinnen. Nun erzählte er ihm von dem Baron de Saint-Marie, welcher als Marabout gestorben sei und einen Sohn hinterlassen habe, welcher im Besitze der nötigen Papiere sei, sich als den rechtmäßigen Besitzer des Meierhofs Jeannette auszuweisen. Der Graf nahm diese Erzählung mit Verwunderung entgegen. Als aber Richemont erzählte, dass Bonaparte eine Nacht auf jener Besitzung zugebracht und dabei sein Herz verloren habe, fragte er schnell: »An wen, lieber Kapitän?«
»An meine Schwester.«
»Wie, Sie haben eine Schwester?«
»Ja, gnädiger Herr.«
»Eine Schwester, welche von Bonaparte geliebt wurde, und Sie haben mir dieselbe noch nicht vorgestellt? Das muss ich sehr übel vermerken, Kapitän.« Eine Dame, welche die Zuneigung des großen Kaisers besessen hat, würde persona grata am hiesigen Hofe sein. Sie haben da eine Unterlassungssünde begangen, welche ich Ihnen fast gar nicht verzeihen darf.
»Ich hätte das, was Sie eine Unterlassungssünde nennen, sicherlich nicht begangen, Verehrtester, wenn es mir überhaupt möglich gewesen wäre, die Schwester Ihnen vorzustellen.« »Sie lebt nicht in Frankreich, sondern in Deutschland.«
Rallion blickte den Kapitän erstaunt an. »In Deutschland?« fragte er. »Wie kommt es, dass sie es sich bei den Feinden ihres kaiserlichen Geliebten gefallen lässt?«
»Sie würde sich die Anwendung des zärtlichen Wortes, welches Sie soeben in Anwendung brachten, wohl verbitten. Sie ist der Zuneigung des Kaisers nicht wert gewesen. Sie hat sich ablehnend verhalten und ihm einen deutschen Leutnant vorgezogen, dessen Frau sie geworden ist.«
»Ah, sie ist in Deutschland verheiratet?«
»Ja, leider.«
»Welch ein Unsinn, welch eine Dummheit, welch ein Verrat an dem Lande, in welchem sie geboren wurde«, rief der Graf. »Aber ich habe freilich auch andere Mädchen gekannt, von denen diese ungeleckten deutschen Barbaren uns vorgezogen wurden. Man sollte diese Art von Frauenzimmern mehr als mit bloßer Verachtung strafen. Ich sage dies, obgleich diejenige, von welcher soeben die Rede war, ihre Schwester ist. Dem Patriotismus dürfen Sie das nicht übel nehmen.«
»Daran denke ich nicht im Entferntesten. Diese Abtrünnigkeit der Schwester ist es ja gewesen, welche veranlasst hat, dass ich mich von der Letzteren vollständig losgesagt habe.«
Ah, Sie verkehren gar nicht mit ihr?
Nein, ich denke aber jetzt wenigstens aus der Ferne und durch den Advokaten mit meinem Herrn Schwager in Verhandlung zu treten. Denn diese verhasste Familie ist es ja, welche sich unrechtmäßigerweise in den Besitz jenes Meierhof Jeannette gesetzt hat, dessen rechtmäßiger Eigentümer eigentlich der Baron de Saint-Marie ist, von welchem ich Ihnen erzählte.
Der Graf machte eine Bewegung der Überraschung und sagte, »Ah, wirklich ist das so? Das wäre ein Umstand, welcher hier sehr in Betracht zu ziehen sein dürfte. Wie heißt jener Schwager?«
»Königsau.«
Der Graf trat unter allen Zeichen der höchsten Überraschung einen Schritt zurück und rief, »Königsau, wäre das möglich?«
»Ist Ihnen der Name bekannt?«
fragte der Kapitän, jetzt ebenso überrascht wie vorher der Graf. »Oh, mehr als bekannt«, antwortete dieser. »Wie ist der Vorname jenes Königsau?«
»Hugo.«
Der Graf sann einen Augenblick nach und meinte dann, »Ich lernte einst bei meiner Tante einen Leutnant von Königsau kennen, welcher erzählte, dass sein Vater viel mit diesem alten Barbaren, dem Marschall Blücher, verkehrt habe.«
»So hat er Hugo von Königsau gemeint und ist sein Sohn gewesen.«
»Er nannte sich Gebhard.«
»Das stimmt. Ich bin zwar jetzt nicht in Deutschland gewesen, aber ich habe Erkundigungen über die Familie eingezogen. Hugo von Königsau hat einen Sohn, welcher Gebhard heißt.«
»Und jetzt besinne ich mich, bei meiner Tante gehört zu haben, dass Königsau, der Vater, eine gewisse Margot Richemont geheiratet habe.«
»Das eben war meine Schwester. Sein Sohn, jener Gebhard, hat eine Dame ihres Namens, welche Französin ist, eine gewisse Ida de Rallion zur Frau genommen.«
Das Gesicht des Grafen verfinsterte sich. Es war darin der Ausdruck eines tiefen, unversöhnlichen Hasses zu erkennen. »Diese Ida de Rallion war meine Cousine«, sagte er. Der Kapitän warf einen forschenden Blick auf den Grafen. Seinem Scharfsinne fiel es nicht schwer, das Richtige zu erraten. Ein solcher Hass konnte nur entweder ein verlorenes Erbteil oder verschmähte Liebe, vielleicht auch beides zugleich, zum Grunde haben.
»Ich hoffe nicht, dass Sie diese Cousine, welche nun ich eine Abtrünnige zu nennen mir erlaube, vermisst haben«, fragte er schlau.
Der Graf ballte die Faust und antwortete, »Wir waren so viel wie versprochen miteinander«, sagte er, »aber wenn Ihre Schwester einen deutschen Leutnant dem Kaiser vorgezogen hat, so darf ich mich nicht wundern, wenn es meiner Cousine eingefallen ist, mich gegen einen ebensolchen Menschen zurückzusetzen. Oh, ich hasse diese Deutschen! Und wie erst hasse ich alles, was Königsau heißt und mit dieser Sippe in Verbindung steht!« Der Kapitän nickte mit dem Kopfe. Er ließ jenes Fletschen der Zähne sehen, welches bei ihm im Augenblicke des Ärgers des Grimes zu bemerken war. Doch dabei spielte ein Zug um seinen Mund, welcher es einem aufmerksameren Beobachter als der Graf war, leicht hätte erraten lassen, dass ihm der Zorn desselben ganz willkommen sei.
»Mein Hass begegnet sich mit dem Ihrigen«, sagte er, Rallion mit versteckten Blicken beobachtend. »Ich gäbe viel darum, wenn ich ein Mittel wüsste, diese ganze Brut zu verderben.«
Der Graf ging sofort in die Falle, indem er eifrig zustimmte. »Das ist ja auch mein Wunsch. Leider reicht mein Einfluss nicht weit genug. Man darf eine Faust in der Tasche machen, weiter nichts.«
»Und doch hätten wir gerade jetzt die beste Gelegenheit, diesen Königsau seinen prächtigen Streich zu spielen«, meinte er nachdenklich.
»Wieso?«
»Indem wir sie zwingen, Jeannette herauszugeben.«
»Ah, wirklich? Das ist ja wahr. Aber dann müsste Ihr Schützling doch vorher als Baron de Saint-Marie anerkannt sein.«
»Dem steht nichts im Wege. Wir haben ja die klarsten Beweise in den Händen.«
»Darf ich dieselben sehen?«
»Wenn Sie erlauben, werde ich sie Ihnen vorlegen und Ihnen dabei auch den vorstellen, welchen Sie meinen Schützling nennen.«
»Ich bitte Sie darum. Es wird mir nicht schwer werden, den Kaiser für ihn zu interessieren. Ja, ich hoffe sogar, dass dieser mit ihm und ihnen zu sprechen verlangen wird. Er wird sofort auch für die Teilnahme empfinden, wenn ich ihm erzähle, dass ihre Schwester schön und interessant genug war, die Augen Bonapartes auf sich zu ziehen. Um dies zu können, muss ich aber besser unterrichtet sein, als dies jetzt der Fall ist. Wollen Sie mir nicht erzählen, auf welche Weise Ihre Schwester dem Kaiser begegnete?
Richemont folgte dieser Aufforderung. Seinem Berichte lag jener Überfall im Walde und der Aufenthalt Napoleons auf dem Meierhofe Jeannette zugrunde. Dies war aber auch das einzig Wahre daran. Er fügte Ausschmückungen und Episoden hinzu, welche nur zu dem Zwecke erfunden waren, ihn selbst in einem günstigen Lichte, die Königsaus aber in einem desto gehässigeren, erscheinen zu lassen. Als er geendet hatte, meinte der Graf:
»So also ist es gewesen. Interessant, höchst interessant. Ich will Ihnen gestehen, lieber Kapitän, dass Sie mir gleich im Augenblick unserer ersten Begegnung eine warme Sympathie eingeflößt haben. Jetzt verstehen wir einander noch besser, und ich denke, dass eine Gelegenheit kommen werde, den Gefühlen, welche wir gleicherseits hegen, einen Ausdruck zu geben, welcher dieser deutschen Familie nicht angenehm sein wird. Ich bin nicht der Mann, der eines Menschen verderben will, aber einem Königsau werde ich niemals verzeihen können, dass er diesen Namen trägt. Reichen wir uns die Hand zu dem Übereinkommen, uns gegenseitig zu unterstützen, wenn es gilt, denen, welche uns auf eine solche Weise beleidigten, zu zeigen, dass ein Franzose sich wenigstens von einem Deutschen nie ungeahndet beleidigen lässt. Nichts konnte dem Kapitän willkommener sein als diese Aufforderung. Er schlug sofort in die dargebotene Hand des Grafen und sagte:
»Ich bin von ganzem Herzen bereit, auf ein solches Bündnis einzugehen. Es liegt ja in der menschlichen Natur. Ja, es ist sogar die heiligste Pflicht eines jeden, der sich einen Mann nennt, keine Beleidigung ungeächtet zu lassen. Wir erfüllen also nur diese Pflicht, indem wir Ihre Absicht, welche Sie andeuteten, zur Wirklichkeit werden lassen.«
»Sie haben recht. Ich bin heute zur Kaiserin befohlen und werde nicht versäumen, die Angelegenheit des Barons de Saint-Marie zum Vortrag zu bringen. Dass Baron Alban de Saint-Marie der Mörder seiner Frau gewesen ist, darf der Sohn nicht entgelten, und dass dieser Letztere zugleich der Sohn eines Mädchens ist, welches nicht zum Adel gehörte, kann auch kein Hindernis sein, die Rechte, welche sein Vater beanspruchen durfte, auf ihn übergehen zu lassen. Bringen Sie ihn sofort, unverweilt, zu mir, und dann werde ich Ihnen morgen am Vormittage mitteilen, welche Hoffnung wir hegen dürfen.«